TaxOff Campus Podcast, heute mit Harald Petri. Ihr habt eine tolle Idee, eine neue Softwareplattform wird entwickelt, die ist ganz neu, sowas gibt es nicht auf dem Markt. Es muss doch einfach sein, sie verkaufen, oder? Harald, mit seinem MSc in International Marketing und Business Development, hat Erfahrung gesammelt in B2B-Marketing bei namhaften Agenturen wie GroupM und Expandi. Nun als Director Agency Partnerships bei Account Insight arbeitet er mit Kunden wie Microsoft, SAP, Panasonic und Siemens sowie Agenturen wie Essence Mediacom, Mindshare und Wavemaker. Im Gespräch erzählt er, welche Hürden es geben kann, um ein neues Softwareprodukt zu verkaufen und gibt wertvolle Tipps, wie du diese Hürden überwinden kannst. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schick uns eine E-Mail an podcast@taxoff.com. Hallo Harald, grüß dich. Schön, dass du Zeit für TaxOff Campus Podcast gefunden hast für uns heute.
Ja, vielen lieben Dank. Ich fühle mich geehrt, dass ich bei euch sein darf.
Ach, das ist doch super, dass du dabei bist. Ja, das Thema heute sein wird, ein bisschen wir wollen über das Thema eine neue Idee zu haben. Und wie leicht oder schwer kann man so eine Idee verkaufen zu seinem Kunden? Aber bevor wir da einsteigen, du bist jetzt momentan im B2B, so Werbeplatzierung im B2B-Umfeld unterwegs. Ich denke, dass die Zuhörer können verstehen, okay, Werbeplatzierung im B2C-Umfeld. Aber welche Art von Kunden hat man im B2B-Umfeld und wie positioniert man dann Werbung im B2B-Umfeld? Das muss doch total anders sein als B2C-Umfeld.
Also anders, ja. Und ich finde es sogar noch spannender aus verschiedenen Gründen. Das erste, B2B ist der größere Markt. Also es ist sehr viel mehr Umsatz sozusagen möglich, viel mehr Geld dahinter, größere Deals. Das heißt, jede einzelne Kommunikation ist viel, viel wichtiger. Und das ist genau der Unterschied, was man zum B2C sieht. Bei B2C und auch bei den herkömmlichen, ich sag mal, Werbemaßnahmen geht es ja darum, ganz, ganz viel Volumen herzustellen. Mhm. Und zwar am besten jeder. Also das heißt, jeder kann Coca-Cola kaufen. Also soll bitte auch jeder eine Werbung zu Coca-Cola sehen. Das ist nur ein Beispiel. Ich will keine Werbung für Coca-Cola machen, auch wenn man es natürlich damit gleichzeitig macht. Ja, aber oder Red Bull oder Bier oder was weiß ich, kann ja jeder kaufen. Also das heißt einfach nur, gib die Nachricht an alle und jeder, der es sich irgendwo leisten kann, der kauft sich's. Wunderbar. Und die sich's nicht leisten können im Moment, die haben zumindest irgendwann mal, weil die oft genug von dieser Materie gesehen haben, die Idee oder die haben den Wunsch, sich zum Beispiel auch einen Mercedes zu gönnen. Ja, also so in der Richtung. So, bei B2B ist es dann ein bisschen anders. Das heißt, es wird nicht nur eine Coca-Cola-Flasche gekauft, sondern nicht nur ein Lastwagen, sondern eben mehrere Tonnen auf einmal. Und es kann auch nicht jeder nutzen. Das ist so für mich der größte Unterschied. Ich kaufe mir monatlich weniger Atomkraftwerke als Reispackungen zum Beispiel. Also das ist so ein Unterschied.
Genau.
Oder Turbinen für die Elektrizitätserzeugung oder irgendwelche Konduktoren. Oder also es gibt ja so viele Sachen, die man als Privatmensch vielleicht gar nicht in Kontakt mitkommt, aber super wichtig sind, dass eben unsere Welt funktioniert, dass unsere ganze Ökonomie, dass wir arbeiten können, da steckt so viel Zeugs dahinter, da haben wir wenig Kontakt mit. Ein gutes Beispiel wären Blechbiegemaschinen, die gibt es für ein paar Millionen Euro zu kaufen. Die sind super spannend, weil die nutzen wir ja eigentlich, also jedes Produkt, was wir haben, oder viele Produkte, die wir haben, werden mit solchen Maschinen hergestellt. Wir selbst kommen damit aber wenig in Kontakt.
Genau. Also da ist ja das heißt, diese Zielkunden, die angesprochen werden, das ist komplett anderer Zielkunden. So.
Immer Firmen.
Aber trotzdem werden, Firmen besser gesagt, ja. Und aber trotzdem werden Werbeplätze verkauft. So, wenn ich dich richtig verstanden habe, als wir uns unterhalten haben, habt ihr als Firma Account Insight dann wirklich ein neues Plattform, ein neues Software-Plattform entwickelt, um diese, ich sag mal so, Targeted Marketing, ich hoffe, dass das der richtige Ausdruck ist, dieses Targeted Marketing zu machen. Kannst du kurz erklären,
Warum habt ihr dann was Neues entwickelt? Gab es dann nichts auf dem Markt, was man in Anführungsstrichen wiederverwenden könnte? Und was sind dann die Merkmale, die ihr herausgeholt habt aus dieser Neuentwicklung, die ihr betrieben habt?
Sehr, sehr spannend. Wir sind mit der Idee, B2B-Werbung online zu machen, zu der größten Firma, die überhaupt weltweit online irgendwie Werbung macht, gegangen und haben die gefragt, wie macht ihr das denn? Es ist die Gruppe M im Hause der WPP. Und mit denen haben wir zusammen versucht, etwas von B2C, also die normalen, ich sag mal, Möglichkeiten im Programmatic Advertising, also so ähnlich wie im Auktionshaus, wo man sagt, möchtest du diesen Werbeplatz kaufen? Ja, nein, vielleicht. Dann kommen ganz einfach ganz viele Informationen vom Publisher, also von der Webseite, zu den Werbern. Und da steht dann zum Beispiel, ja, der junge Mann oder die junge Dame ist zwischen 35 und 45 oder zwischen 20 und 50 und die hat eine Katze daheim oder einen Hund oder beides und die ist in den nächsten 10 Monaten wird die wahrscheinlich irgendwann schwanger. Also die haben ganz, ganz viele Informationen, ganz viele Cookie-Informationen auch, die es jetzt bald ja nicht mehr gibt, aber also ganz viele Informationen, die die Person an sich betreffen, aber nicht wirklich, wo diese Person arbeitet. Wir haben dann versucht, mit einem Hack in diese DSPs, diese Demand-Side-Plattformen reinzukommen, um unsere Idee der Firma damit reinzubekommen, als Filter damit reinzubekommen. Und es hat hat funktioniert für einen gewissen Teil und halt nicht wirklich gut. Und dann durften wir das Ganze nochmal neu erfinden, also das Pferd nochmal neu von hinten aufzäumen und haben da eben angefangen mit, jetzt bauen wir hier irgendwelche Beine, jetzt bauen wir hier einen Körper dazu und dann kommen wir irgendwann auch zum Kopf und dann funktioniert es wie im B2C, aber im B2B. Also wir mussten wirklich nochmal vom Auktionshaus aus, muss man dem Aktionär sagen, pass auf, du fängst erstmal an mit Frage nach, aus von welcher Firma kommst du? Nicht, wie alt bist du, woher kommst du, sondern von welcher Firma bist du. Und das hat eine komplett neue Technologie benötigt.
So, das heißt, ihr habt diese neue Technologie ausgedacht, entwickelt. Das gab es nicht auf dem Markt. Wie du sagtest, nicht dieses Hack B2C, ich biege das ein bisschen um, funktioniert es im B2B-Umfeld. Wirklich was ganz Neues. So, auf der anderen Seite finde ich das toll, dann hast du was wirklich Neues. Aber du hattest aber dann keine Kunden, wo diese neue Technologie eingesetzt worden ist. Ja. Gab es dann Probleme, um diese tolle neue Idee beim Kunden Siemens Energy oder wer auch immer hinzugehen und sagen, okay, wir haben diese neue Technologie, setz es doch mal ein, weil es ist doch toll, was wir entwickelt haben. Ja, so ein bisschen diese Spannung zwischen was Neues zu haben, aber doch kein Track Record für diese neue Technologie zu haben. Habt ihr da Probleme gehabt? Ich befürchte, ich weiß, wie du das beantworten willst.
Natürlich nicht. Also bei uns läuft immer alles wie am Schnürchen. Es gibt ja keine Probleme. Ja, das Erste ist schon mal, wenn es sowas noch nicht gibt, dann gibt es dafür auch keine Budgets. Also das ist ganz einfach, dass man in der Firma belegt man sein Jahr mit Budgets und sagt, okay, ich möchte dieses Jahr so und so viel Flaschen von X verkaufen. Dafür nehme ich so und so viel Budget in die Hand und stecke das in Werbemaßnahmen. Und in der B2B, da gab es ja gar keine Möglichkeit der Werbemaßnahmen. Die Sache, die gemacht wurden, war so am Flughafen irgendwo ein Banner aufhängen. So von wegen, wir haben jetzt hier eine tolle neue Technologie, die niemanden interessiert, der am Flughafen vorbeiläuft, aber es ist schon mal da. Und dann haben die ganz viele Events gemacht. Das heißt, die haben ein großes Industrie-Event, ihren Stand dahingestellt, haben da ein paar hunderttausend Euro für ausgegeben am Tag oder die Minute oder wie auch groß der Stand immer war. Also da waren Budgets schon verteilt. Das heißt, wenn wir dann mit was Neuem kommen, dann sagen die erstmal, wow, das sind wir gar nicht für vorbereitet. Das heißt, die hatten dafür, die wussten gar nicht, was sie damit anstellen sollen. Also das ist von wegen, du gibst jetzt einem Kind ein neues Tool und sagst dem aber nicht, was du damit machen sollst. Ne? Und das Kind sagt dann, dafür habe ich jetzt auch keine Zeit für, so ungefähr was anderes vor. Da habe ich überhaupt keine Neuronen offen. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann natürlich das Glauben. Also von wegen, wir müssen in genau dieser Geschichte, da kann man ja nicht wirklich dahinter gucken. Also es ist ein bisschen schwierig, dass man denen dann sagt, pass auf, ich mache für dich Online-Werbung und zwar nicht bei dir, nicht bei irgendjemandem, sondern nur bei den Firmen, die du auswählst. Das heißt, der kann das ja nicht mal überprüfen. Das ist der nächste Fall. Dann will er gerne wissen, ja, wo werden denn die Banner platziert? Also wo gewinne ich denn die Werbeplätze? Wo kommen die denn überhaupt hin? Und da ist ganz viel Vertrauen für notwendig, dass derjenige sagt, okay, ich glaube euch das, das funktioniert wirklich. Und dazu brauchen die erstmal einen Piloten, der auch funktioniert. Und der ist für einen gewissen Zeitraum nötig. Das heißt, da muss erstmal einen Arsch in der Hose haben und sagen, pass auf, wir probieren das aus. Wir geben dafür x Euro für einen Piloten aus. Wir wollen das testen. Wir wollen danach sehen, was ist der Uplift von unseren Website-Visitern zum Beispiel. Oder wir wollen sehen, dass da Klicks auf die Banner kommen und dass die da bei uns auf der Landingpage landen und sich in der Whitepaper runterladen oder irgendwelche Fragen haben. Also die brauchen dafür erstmal einen guten Zeitraum, um das vorzubereiten. Und dann müssen die Firmen auch davon überzeugt sein, dass es funktioniert. Also das ist so das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Dass die das
wenn ich da kurz unterbrechen darf, zu dem Tim Piloten können wir gleich zurückkommen, ja. Aber du sagst dieses Thema Vertrauen aufbauen, das verstehe ich, ja. Ich kann mir vorstellen, dass eure Lösung verdammt komplex ist. Vier Daten werden analysiert, die werden dann irgendwie verknüpft oder zerstückelt, ja, wie auch immer das Ganze funktioniert. Sprich, ich gehe davon aus oder ich kann mir vorstellen, die Lösung ist eine sehr technische Lösung, wie das gebaut ist, ja.
Ja.
Aber dein Endkunde, in Anführungsstrichen, das interessiert ihm nicht, wie das technisch abläuft. Wie schaffst du das dann, diese tolle Idee, diese komplett neue Entwicklung, was du gerade erzählt hast, diese komplette neue Entwicklung, wie schaffst du das dann letzten Endes bei den Marketing-Leute zu positionieren? Weil die Marketing-Leute, die wollen nichts über Big Data oder Node.js, ich kann jetzt ein paar technische Wörter benutzen, die wollen dafür gar nichts wissen. Wie bist du dann damit umgegangen, um diese Brücke zu bauen zwischen einer technischen Lösung, der aber für eine komplett andere Zielgruppe im Sinne von Zielgruppe oder Person im Unternehmen, wie habt ihr diese Brücke gebaut?
Es ist sehr, sehr spannend, eine gute Frage. Ganz besonders, weil auch die Leute unterschiedlich sind. Also da können wir auch noch in kulturelle Unterschiede und sowas kommen. Aber ich sage mal, so der erste Schritt für mich war, ich arbeite sehr, sehr stark mit unserem Chief Developer zusammen. Also wir unterhalten uns sehr viel drüber. Der erklärt mir dann schon Sachen, wo ich sage, da komme ich auch nicht mehr dahinter. APIs zu verschiedenen Sachen. IP-Adressen, die zusammengefasst werden, gebündelt werden.
Genau.
Dann mit Firmen vermischt werden. Irgendwie mit so einem, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also so automatische Matching-Verfahren und also das finde ich alles super spannend. Ich muss das auch irgendwo halbwegs verstehen. Und dann darf ich das Ganze wirklich übersetzen. Also es ist wirklich ein Übersetzungsvorgang von was passiert beim Real-Time-Bidding, also bei diesem Aktionshaus-Geschichte? Wie erkläre ich das jetzt jemandem, der damit vielleicht noch gar keine Ahnung hat, wie zum Beispiel eine B2B-Agentur? Oder wie erkläre ich das jemandem, der ein Spezialist ist, der ist ein Programmatic-Manager in einem Mediahaus? Wie erkläre ich denen den Unterschied zu dem, was er bis jetzt macht und was wir im B2B damit machen? Also es sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Dann, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, sehr, sehr technisch, wenn sie sich ein Auto angucken und ein neues Auto kaufen, die machen erstmal die Motorhaube auf und gucken, wie der Motor aussieht. Ob sie eine Ahnung haben oder nicht, ist ja erstmal wurscht. Aber der Deutsche guckt da rein. Andere Kulturen, denen ist es völlig wurscht, was unter der Motorhaube ist. Die setzen sich rein und fühlen das Leder. Oder die wollen dann hier irgendwas spüren. Die haben andere Vorstellungen von wegen, wie packe ich das bei mir in die Kiste? Wie verstehe ich das? Wie greife ich diese neue Technologie an? Also wie begreife ich die? Kommt ja von greifen. Also von wegen, wie bekomme ich das bei mir in den Kopf? Wie fühlt sich das für mich rund an? Wie kann ich das auch weiterverkaufen? Das ist ja das, meistens, und ein Marketing-Manager muss es ja seinem Chef erklären.
Genau.
Der Chef muss es verstehen und dann muss es ja noch vielleicht der Endkunde verstehen, der dann die Sache auch bezahlt. Also irgendwo muss er es ja auch weitererzählen, man muss sich damit wohlfühlen, dass er es weitererzählt und weiterverkauft.
Das heißt wirklich diese Übersetzung von eine Sprache in der andere Sprache, du sprichst Französisch, ja, die Übersetzung eine Sprache in der andere. Aber wie du sagtest, ich fand das ganz interessant, es ist aber nicht nur eine Sprache. Sprichst du mit der Agentur, das ist eine andere Sprache, als um den Agentur zu helfen, um mit den Endkunden zu reden, ja. Du sagtest vorhin auch, okay, das Thema Piloten. Wie baue ich dann Vertrauen auf? Ich habe was komplett Neues entwickelt. Wie baue ich diese Vertrauen auf? Und du, wenn ich dich richtig verstanden habe, okay, setze auf Piloten, um wirklich dann zu beweisen, dass die Sachen funktionieren, auf gut Deutsch gesagt, ja.
Und der muss teuer sein. Der muss teuer sein. Das ist das spannende Krux an der Geschichte.
Wow.
Ja, weil
kommen wir gleich zurück dazu.
Unglaublich. Also das ist für mich so das Spannendste überhaupt an diesem Piloten, weil umso weniger der Pilot auch einen Impact hat, umso weniger der Pilot teuer ist, umso weniger der auch meine eigene Aufmerksamkeit braucht.
Mhm. Ah, okay.
Umso
okay.
schwieriger ist es, sozusagen vom Piloten auch zur richtigen Technologie zu kommen. Weil ich sage mal so, viele machen ja dieses give and ask, also ist ja auch so eine Technik im Verkauf, von wegen, ich gebe das erstmal für 10 Minuten frei. Also das kannst du erstmal 10 Minuten testen. Das hat dann überhaupt keinen Wert. Also das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich finde es auch gut, dass man mal Sachen testen kann und auch mal umsonst testen kann. Ich glaube aber, dass der Fokus von einem Unternehmen dann eben weniger stark ist, als wenn ich für diesen Test 15.000 Euro verlangen oder 20.000 Euro verlangen. Weil dann gucke ich da auch hin. Dann ist es für mich, na gut, 15.000 Euro für Coca-Cola ist nix. Ja, also da muss ich dann den Test bei 100.000 Euro ansetzen, dass das für die irgendwie interessant ist, dass die auch ein Augenmerk darauf haben, dass sie sagen, ich gucke mir das auch an. Weil umsonst, das lässt einer mal laufen, sagt er, juhu, das hat funktioniert, aber danach erinnert sich keiner dran, weil da überhaupt kein Fokus drauf war. Also man muss da genau schauen, wo ist die Balance für mein Geschäftsmodell, dass es auch Sinn macht, danach einfach zu 50.000 Euro zu kommen, von 10 auf 50. Von dem Piloten von 10 auf 50.000 Euro, ist das für mich in Ordnung? Oder muss ich von 10 auf 200.000? Da ist der Schritt so groß, dass die Firma sagt,
das heißt, du musst wirklich verstehen, okay, auch welche Budgets sind vorhanden bei. Okay, wir reden jetzt von B2B, Großunternehmen, Siemens Energy und so weiter, wo dann Budgets sind. Genau. Aber genau dieses Prinzip kann auch für kleinere Projekte gehen.
Absolut.
Aber besteht aber nicht der Gefahr, dann gehst du hin und sagst, okay, ich mache einen Pilot mit dir. Und der Kunde sagt zu dir, ich möchte Funktion A, B, C, D, E, F. Ja, ich kenne die Funktion nicht, aber gib dir dann eine Liste von Funktionen und du sagst, jo, das machen wir. Wir liefern dir Software und einlegende Formulas auf gut Deutsch gesagt.
Immer.
Aber da will immer. Ja, aber besteht nicht das Gefahr, dass du getrieben wirst vom Kunde wirklich zu viel zu liefern in diesem Piloten in den ersten Schritt? Wie kannst du und gleichzeitig aber nicht immer, nein, ich kann nicht Funktion F oder Funktion G mache. Wie gehst du damit um, diese Erwartungshaltung vom Kunden zu, wie gehst du damit um?
Also es ist auch sehr interessant, weil die Erwartungshaltung ist immer das, was ich gerne sehr weit unten habe. Natürlich muss ich es verkaufen.
Genau. Schwierig.
Und anschließend muss ich immer überliefern. Also ich muss immer mehr liefern, als der Kunde erwartet. Weil danach macht er einen Haken dran, es wurde nicht nur das geliefert, was ich wollte, sondern es wurde mehr geliefert. Das heißt, bei mir sind es immer, ich sage den Mädels, mach mal 1.000 Impressionen mehr bei den Piloten, das sieht doch schon mal gut aus. Dann schaue ich, dass ich dem Kunden so einen Industriedurchschnitt verspreche. Also ich sage so, das ist so durchschnittlich, was du von, ich sag mal, aus dem Markt raus bekommst. Und dann, wenn er mehr bekommt, dann ist er glücklich. Gleichzeitig muss ich auch bei dem Piloten aufpassen, dass ich ihm nicht den Finger gebe und der mir den ganzen Arm rausreißt. Weil der fängt dann irgendwann an zu sagen, ach, nee, also 20 Banner-Sets, das sind mir viel zu wenige. Ich möchte gern 200 Banner-Sets platzieren. Und dann dreht hier mein Programmatik-Team durch und sagt, für so eine kleine Kampagne, das macht überhaupt keinen Sinn, da verdient man kein Geld mehr dran. Und da muss ich dem Kunden auch, ich sag mal, in einem Piloten stecken für mich bestimmte Sachen drin. Und wenn er mehr möchte, dann mache ich ihm das auch im Piloten, aber dann wird der Pilot größer. Also dann brauche ich halt für den Piloten ein bisschen mehr Euro. Und das muss ich immer erklären. Ja. Also ich muss dem immer sagen, pass auf, da ist Aufwand dahinter, da ist Entwicklungsarbeit dahinter, da sind Köpfe dahinter und ich kann dir Nummer eins, also wirklich als kleinen Piloten kann ich dir so anbieten. Falls du mehr möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Ich stelle für dich alles her. Ich stelle für dich sogar einen Flughafen her. Da musst du einfach nur ein paar Millionen Euro mehr mitbringen. Also das ist so ganz einfach die Geschichte, wo man die Balance finden muss, dass der Kunde sagt, okay, der Pilot ist nicht zu kurz, ist nicht zu lang, dass gleichzeitig wir aber die Chance haben, auch zu gewinnen. Also es darf nicht so sein, bei uns jetzt in der Werbung, Pilot über einen Monat zum Beispiel ist für uns viel zu kurz, weil der Impact von diesem einen Monat kann erst 3 Monate später sein. Also bis die erst mal das gecheckt haben, dann gehen die Research machen, bis die dann irgendwann mal was kaufen. Es kann natürlich ein bisschen dauern. Deswegen schaue ich, dass meine Piloten immer 3 Monate sind. Das ist für uns so eine Balance, die ganz gut funktioniert. Nach 2,5 Monaten sehen wir einen super Uplift in den Website-Visitor. Moment, jetzt muss ich mal schauen.
Okay, kein Problem. Ich trinke Coca-Cola, ja?
Ja, ich nehme immer Bier. Also ich bin aus Franken. Na, und da ziehe ich dem Bier den Cola, also ziehe ich Bier den Cola vor.
Aber bei den Piloten, dann sagst du wirklich, genug liefern für die Aufmerksamkeit, dass ein Mehrwert da ist und dann Schritt für Schritt das mal auszubauen, je nachdem, klar, je nachdem, wie die Ergebnisse sind, gehe davon aus, dass die immer gut waren bei dir, ja, aber dann das dann Schritt für Schritt mal auszubauen, ja.
Genau.
Dann nochmal zu den Piloten. Hast du irgendwelche Daten, Zahlen, Fakten, wo du sagen kannst, okay, im B2B-Umfeld, wir haben 30, 40, 50 Piloten gehabt und aus denen haben wir einen Kunde bekommen oder 10 Kunden bekommen. Kannst du ein bisschen Gefühl geben für, wenn ich Piloten mache, was kann ich erwarten, wenn ich 5 Piloten mache, kann ich erwarten, dass ich 5 Kunden bekomme? Wenn ich 50 Piloten mache, kann ich erwarten, dass ich 5 Kunden bekomme. Wie ist so dieses Verhältnis, klar, es ist auch sehr spezifisch in deinem Umfeld, aber einfach ein bisschen dieses Gefühl zu geben,
absolut.
Wie werden die Erfolgschancen eines richtigen Projekts erhöht durch den Einsatz diese Vorgehensweise mit den Piloten, was du gerade erzählt hast?
Also das ist für mich immer sehr, sehr abhängig von nicht der Branche, in der du bist, sondern in der Branche, wo deine Kunden sich bewegen.
Bestimmt.
Ein Beispiel kann ich auf jeden Fall nennen. Das ist die Firma Lenovo. Firma Lenovo kennt jeder, also hier Laptops und. Aber Lenovo Data Center, die waren nicht ganz so bekannt. So, jetzt haben die uns auch für den Piloten, sagen die, pass auf, wir geben euch mal 38 strategische Greenfield Accounts. Das heißt, mit denen haben die keinen E-Mail-Kontakt. Die sind nicht auf ihrer Webseite zu finden. Also wir haben unseren Track-Recorder installiert, um zu gucken. Sind nicht auf der Webseite, haben von den Lenovo-Datencentern keine Ahnung. Und wir haben dann einen Piloten über 3 Monate für diese 38 Accounts gemacht. Ist auch im grünen Bereich, wenn man überlegt, Investitionen, dann reden wir so bei um die 20.000 Euro. Also das ist keine große Geschichte für Lenovo. Nach der Kampagne hatten wir 76% dieser Accounts engaged. 7 Accounts waren komplett sales ready und 2 Großaufträge im mehreren Millionenbereich. Also, das ist so eine Geschichte. Dann kann ich noch eine nennen. NetCologne, eine Kölner Internetfirma, kennt man wahrscheinlich auch.
Ja.
Mittlerweile überall. Die haben mit uns auch einen Piloten gemacht. Darf ich auch ein bisschen was drüber sagen? Die haben 30 Firmen anfänglich als Test laufen lassen. Und von diesen 30 Firmen haben 3 dann mit denen eben größere Verträge abgeschlossen. Bei denen war es genau dasselbe. Also die sind auch super überzeugt davon. Bei denen hätte schon einer ausgereicht. Das ist ja meistens im B2B ist es ja so. Meistens reicht schon ein Kunde, der einen Vertrag unterschreibt und dann sagen die, das hat sich rentiert. Ja, das kann natürlich sein, dass es, und das war gerade bei NetCologne auch der Fall, die hatten nach den 3 Monaten erstmal noch keinen Auftrag. Das hat nochmal 3 Monate gedauert, bis die 3 unterschrieben haben. Also es war anschließend an die Kampagne. Es konnte aber auf uns zurückverfolgt werden, also auf uns zurückvollzogen werden, weil die da eben die Research angefangen haben und da erst sich nach den NetCologne informiert haben. Ich habe weitere Beispiele zuhauf eigentlich genau in dem Bereich. Was für mich immer wichtig ist, ist das Volumen je nach Firma. Das heißt, wie viele Impressionen, das berechne ich vorher, wie viele Impressionen, also wie viele Banner muss ich einer Firma zeigen, dass ich da einen Umschwung in der Gedankenwelt sehe, also dass da was passiert. Wenn ich mache ein Beispiel, Firma Siemens, über 200.000 Mitarbeiter, und ich sage jetzt, ich will die bewerben, und ich nehme mir 20 Euro in die Hand und bewerbe die für ein halbes Jahr. Das heißt, wir können dann ein paar tausend Impressionen zeigen, und über den Zeitraum und die Mitarbeitermasse sieht da wahrscheinlich einer mal ein Banner.
Genau.
Also da sehe ich, da funktioniert es nicht. Also da brauche ich viel mehr Volumen in so eine Firma. Wenn ich aber den, ich nehme über den Friseur am Turm, also der Friseur am Turm, dieser, wenn die haben jetzt einen eigenen Server, gehen wir davon aus und haben hier eine IP-Adresse und wir können sich bewerben, das sind drei Mitarbeiter. Und ich nehme jetzt da 20 Euro in die Hand und bewerbe die über einen Monat. Dann haben die wahrscheinlich die Banner oft genug gesehen, dass sie sich an mich erinnern.
Yep.
Also das ist genau dieser Unterschied, auf welche Firma, auf welches Business, wie muss ich vorgehen? Kann ich da Contextual Targeting nutzen? Kann ich andere, ich sag mal, technische Lösungen nutzen, die mich mehr in die Zielgruppe bringen? Es ist genau das, wo wir dran arbeiten, die Zielgruppe so präzise wie möglich zu erwischen. Und das ist fürs B2C als Beispiel völlig irrelevant. Ja, für B2B super.
Ich fand diese Zahlen, die du genannt hast, super interessant. 3 Kunden von 30, okay, oder 3 Aufträge, das hört sich wenig an. Das sind aber 10%. So muss man das sehen. Das ist auch ein Riesenerfolg. Ich meine, wenn ich ein bisschen so zusammenfasse, Harald, ich meine, ihr habt diese neue Idee gehabt oder ihr habt wirklich ein Softwareplattform entwickelt, gezielt in einem spezifischen Markt zu gehen.
Dann.
Genau diese Punkte, die du sagtest, okay, um das dann zu verkaufen, muss ich die Sprache meines Kundens verstehen. Ja, ich muss dann diese Übersetzer spielen. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wirklich den Kunden verstehen. Es ist nicht nur der eine Kunde. Welcher Kunde, welcher Bedarf hat er, welche Sprache spricht er? Auch was du erzählt hattest, diese Vorgehensweise bei den Piloten. Nicht zu groß, aber nicht zu klein. Du musst groß genug, um den Augenmerk zu verschaffen, aber nicht zu groß, dass du nicht liefern kannst. Ja, oder, ja, wie gesagt, dass die Erwartungshaltung nicht eingehalten werden kann. Aber dann Schritt für Schritt, das mal wieder, oder das Schritt für Schritt aufzubauen. Ja. Und den letzten Punkt, den ich ganz zum Schluss von dir weggenommen habe, ist Geduld. Ist Geduld, ja. Das ist nicht unbedingt, du sagst, ich mache einen Pilot über 3 Monate, dann habe ich gewonnen, oder ich mache 5 Piloten, dass man wirklich sagt, okay, ich als Firma muss bereit sein, über eine gewisse Zeitraum zu investieren, um wirklich mein potenzieller Neukunde dann, oder potenzieller Kunde zu einem Neukunde zu machen, ja. Ich denke, diese Tipps, auch wenn wir das viel über das Thema B2B gesprochen haben, wenn wir das B2B rausnehmen, diese ganzen Tipps von einer Vorgehensweise, wie schaffe ich auf den Markt zu kommen, das sind super, super wertvolle Tipps, die du unseren Zuhörer gegeben hast, Harald. Und ich denke, viele werden ganz genau mal zuhören, wie du das mal so erzählt hast und welche Vorgehensweise ihr gehabt habt. Ja?
Nochmal ganz kurz, also so zum Abschluss
wahrscheinlich. Ja, natürlich.
Zum langen Atem nochmal was sagen, weil ich sag mal, man benötigt für kleine Kampagnen manchmal sehr lange. Es kommt darauf an, was ist mein Ziel am Ende. Also wenn ich jetzt mit einem Multiplizierer, wie wir mit Agenturen arbeiten, wenn ich mit denen arbeite, dann ist ja das Potenzial dahinter so groß, dass ich sage, ich muss da Zeit investieren. Ein Beispiel wäre eine große B2B-Marketing-Agentur in Deutschland. Die haben ein Jahr gebraucht für den ersten Piloten, bis die sich den implementieren konnten. Und jetzt sind die Feuer und Flamme und wollen das allen ihren Kunden vertreiben. Da muss man natürlich dranbleiben. Also man darf die auch immer wieder dran erinnern. Man muss da immer wieder dranbleiben. Und man braucht Kunden, die diesen Weg finanzieren. Weil dieser lange Atem... Der braucht man ein paar Kunden, die zumindest ein bisschen was machen, dass man eben die Grundstruktur schon mal finanziert, bevor man so große Kunden anboarden kann.
Genau.
Das war so,
genau.
Mein letzter Punkt.
Ja, nein, verstehe ich. Ja, das lange Atmen, wie du sagst. Ja, und wie du sagtest, auch Kunden, die das dann auch finanzieren können. Ja, das ist auch klar. Ja. Harald, vielen herzlichen Dank. War super spannend. Ja, jetzt kannst du wieder zu deinem Bier gehen und das mal genießen. Ja.
Ah, ich muss noch ein paar Angebote fertig machen.
Genau. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und
sehr, es war gerne.
Super mit dir gesprochen zu haben. Ja, bis die Tage,
sag ich ebenso. Mal. Ne? Bis dann. Lass dir gut gehen. Tschüss.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast-Team.